Ich hatte ja im Jahr 2010 hatte ich darüber gesprochen, in zwei andere Bereiche jetzt. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Halte fest. Also wenn Jesus sagt, halte fest, man kann dir das stehlen, dann ist das tatsächlich so, dass wir bestohlen werden können, wenn wir nicht aufpassen. Wir können tatsächlich bestohlen werden. Ich glaube, dass eines der Hauptprobleme oder Hauptpunkte ist, dass wir als Gläubige vergessen haben, dass wir tatsächlich einen Feind haben. Der ist zwar auf Golgatha entmachtet worden, in unseren Übersetzungen steht meistens entwaffnet, so. Aber wenn er dann Pfeile schießt, dann ist das ja schon wieder eine Waffe, sagte mal jemand. Also er ist entmachtet, aber seine Waffen, seine Hauptwaffen sind Worte, die er abfeuert, die er abschießt, Lügen, Verdächtigungen, die er ausspricht, in Frage stellen. Und wir müssen es wirklich verstehen, so wie wir an Gott glauben, der unser Schutz ist, der unser Behüter ist, unser guter Hirte ist, genauso sehr müssen wir auch wissen, es gibt einen Feind, der wird versuchen, alles unternehmen, damit wir in dem, was Gott uns gegeben hat, nicht bleiben. Sehr häufig, ist ja ein bisschen Hall, ne, irgendwie. Sehr häufig, also häufig mal, das überschlägt ein bisschen. Sehr häufig bedient er sich da natürlich gerade auch unser Mitmenschen, manches Mal auch Mitbrüder und Mitschwestern. Und ist es bei euch nicht so? Kommt es bei euch gut an? Okay, dann bin ich wahrscheinlich hier in so einer Glocke. Okay. Wir haben einen Feind und Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das Wort verderben, das griechische Wort heißt zugrunde richten. Er hat ein Ziel, ich will dich bestehlen. Das, was dir gehört, will ich, dass du es verlierst. Und ich habe die Absicht, dich zu schlachten. Und wenn es mir möglich wäre, würde er es tatsächlich wollen. Er würde uns sofort abschießen, unter den nächsten Panzer schicken oder sonst irgendwas geschehen lassen. Aber wir sind jetzt nun mal unter dem Schutz des Höchsten und er kann auch nicht einfach über Menschen so verfügen. Und er hat die Absicht, auf jeden Fall zu verderben, zugrunde zu richten. Er möchte vor allem, ich meine, die Menschen ohne Jesus, die nicht mit dem Herrn gehen, die gehören ihm ja sowieso. Aber wir, die wir ihm entronnen sind, uns möchte er zugrunde richten. Und ich möchte heute ein paar Punkte angreifen, die ja ganz stark eben auch unser natürliches Leben angehen. Und seine Haupthandlungsweise, seine Art, mit uns umzugehen, ist immer wieder in Frage zu stellen: Gilt das heute noch? Kann man das heute noch so sehen? Sind diese Dinge wahr, die Gott gesprochen hat? Ist das die Wahrheit? Ist das nicht die Wahrheit? Grundsätzlich sagt die Bibel, dass du und ich unsere persönlichen Wächter sind. Das heißt, du und ich, wir wachen über uns. Wir sollen über uns wachen. Du bist dein eigener Wächter. Das will ich als Einleitung mal so sagen. 1. Timotheus 6, Vers 20 sagt der Herr, sagt Paulus an Timotheus: O Timotheus, bewahre, das Wort heißt Phylasso, O Timotheus, bewahre, Phylasso, bewache, bewahre, behüte, verwahre. Bewache, bewahre, behüte, verwahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen leeren Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest. Da, wenn man den Zusammenhang liest, dann sehen wir, dass da Leute waren, die von ihrer Gnosis sprachen, von ihrer Erkenntnis, die sie haben. Erkenntnis durch Wissen, ein zusammengeschustertes Bild, wie Gott sein könnte. Sie hatten verschiedene Ideen, dass zum Beispiel Gott nicht wirklich gestorben ist, Jesus nicht wirklich am Kreuz gestorben ist, sondern kurz bevor er starb, verließ Jesus den Körper und ein anderer Geist letztlich schlüpfte in ihn rein, um ihn und Jesus starb nicht wirklich. sie haben gesagt, es ist töricht, dass ein dass Gott seinen Sohn hingehen lässt für unsere Sünden. Es gab gerade einen größeren Artikel in Idea zwischen einem Theologen und Pfarrer Ulrich Parzani, und wo dieser Theologe klar macht, all das mit Wunder, Auferstehung, Jungfrauengeburt, das ist absurd, das ist erfundene Theologie. Er ist aber evangelischer Theologe. Und das ist alles erfundene Theologie. Und mit dem Blut Jesu, das ist einfach Erfindung. Und das Blut notwendig ist zur Sühnung. So, also er geht und greift das an. Und er geht das alles mit coolem Sachverstand durch. Und wenn die Bibel davon spricht, die Bibel spricht also nicht nur von Gnosis, sondern das ist angelesene Erkenntnis, Ideen. Aber die Bibel spricht von Epignosis. Epignosis, das ist erfahrene Erkenntnis. Erkenntnis, die ich erlebt habe, das aus dem toten Buchstaben weggeht. Ich erlebe Gott. Das, was ich erkannt habe im Wort, kann ich erfahren, kann ich erleben, habe ich erfahren, habe ich erlebt. Es ist keine blasse Theorie. Das Problem, das wir oft haben, ist, wenn wir es bei Theorie stecken lassen. Timotheus, bewahre das dir anvertraute Gut. Und er sagt, diskutiere nicht mit solchen Leuten, die deinen Glauben schädigen wollen und die da nur irdische, menschliche Erkenntnis und Weisheit von sich geben lassen wollen. Im zweiten Timotheusbrief schreibt er es ihm dann nochmal, 2. Timotheus 1,14, bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Bewahre das schöne, das Wort heißt Kalos, wesensmäßig gut, von guter Art. Das, bewahre das Schöne, das wesensmäßig Gute, das von guter Art, was dieses wesensmäßige Gute, Gut, das der Heilige Geist in dich gelegt hat. Lass dir das nicht wegnehmen, lass es dir nicht rauben, bewahre es. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, hat uns das geschenkt. Kurz als Erinnerung, als du und ich uns bekehrt haben, da haben wir drüber gesprochen, da wurden wir in Gottes Reich versetzt. Kolosserbrief sagt, wir wurden hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Als wir Christen wurden, von neuem geboren wurden und in Gottes Reich hineinkamen, dann war eins auf einmal ganz klar, alles, was jetzt im Gottes Reich ist, das ist euer. Warum? Weil ihr zu dem Christus gehört. Alles ist euer, weil ihr zu Christus gehört. Du musst dir mal vorstellen, das ist eine Tatsache. Das hat der Herr so in seinem Wort festschreiben lassen. Das heißt, wenn er sagt, alles ist euer, das schließt ein eine komplette Versorgungszusage für Geist, Seele, Körper, für alle Belange unseres Lebens. Wenn es heißt, alles ist euer, das heißt, Gott sagt, ich garantiere dir in meinem Reich eine Komplettversorgung für alle Bereiche. Und an allen Situationen deines Lebens bin ich derjenige, der dich versorgt. Gott sagt, dass ein Mann, der ein Kind in die Welt setzt, auch dafür verantwortlich ist, dieses Kind zu versorgen. Und Gott ist von sich aus der gleichen Meinung. Er hat uns durch die neue Geburt zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Und jetzt hat er auch sich verpflichtet für unsere Versorgung, wenn wir ihn versorgen lassen. Wie im irdischen Kinder sich manchmal entfernen und von ihrem Versorger weglaufen und ihr Ding drehen und in manches Elend kommen, so können wir natürlich auch unser Ding drehen, von ihm weglaufen und nicht die Versorgung erfahren. Das heißt, der ganze Schutz, als wir Christen wurden, wiedergeboren, der ganze Schutz und die Versorgung des Himmels stehen dir und mir zur Verfügung. Das will der Teufel dir stehlen. Der Teufel will uns weismachen, Glauben machen, Gott hat das nicht wirklich so gemeint. Das ist nicht wirklich wahr. Das ist nicht die Wahrheit. Der Teufel will dir das stehlen und er will dich am liebsten auf dein früheres irdisches Niveau zurückbringen. Er möchte, jetzt bist du Christ geworden, wiedergeboren, und jetzt möchte er, dass du so lebst, wie du als Christ. Nur jetzt hast du noch den Namen Christ. Vielleicht noch freikirchlicher, wiedergeborener, bibeltreuer oder sonstiger Christ. Jetzt hast du also diesen Titel. Dann will er aber zumindest dich dahin bringen, dass du zwar dich als Christ bekennst, aber auf dem Niveau des alten Lebens lebst. Dahin will er dich zurückbringen. Und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Seine Hauptwaffe, die er da einsetzt, um uns das zu stehlen und in dieses Niveau hineinzubringen oder uns erst gar nicht zuzulassen, dass wir die himmlischen Güter, wir haben gesagt, Paulus sagt, bewahre dieses Gut, was der Herr dir geschenkt hat, das, was jetzt dir gehört, im ganzen Himmel. Alles ist euer, wir seid Miterben Christi und wir kennen diese ganzen Schriften. Aber die Hauptwaffe des Teufels ist, Gottes Zusagen an dich zu hinterfragen. Es ist die uralte Masche, wie im Garten Eden bei Eva. Sollte Gott wirklich gesagt haben, sollte er das wirklich so gemeint haben? Ist das wirklich, kann man das heute als moderner Mensch noch so glauben? Er will dein Vertrauen in Gott erschüttern und dir das, was Gott dir durch die neue Geburt, dadurch, dass du in sein Reich versetzt wurdest, geschenkt hat, er will es dir stehlen. Er will es, dass du es nicht anwendest. Er will, dass du, sage ich mal, lass es mich mal so sagen, als armer geistlicher Schlucker lebst. Das ist seine Absicht. Und er greift uns in verschiedenen Bereichen an und ich will ein paar Hauptpunkte hervorheben. Wie ich vorankomme, entscheide ich dann, ob ich nächste Woche weitermache. Erstens, er will, dass dir dein Glaube und dein gutes Gewissen gestohlen werden. Er will dir deinen Glauben und dein gutes Gewissen stehlen. Das Ziel ist, wenn ihm das gelingt, die Auslöschung deines Geistes, der Verlust deines Heils, sprich geistlicher Tod. Er will dich wieder in geistlichen Tod bringen. Das ist seine Absicht. In 1. Timotheus 1,19 sagt der Apostel Paulus deshalb zu dem Timotheus, dass du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Paulus sagt, manche haben ihr gutes Gewissen von sich gestoßen und haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Das heißt, du als wiedergeborener Gläubiger, du hast einen neuen Geist und die Stimme deines Geistes, das ist dein Gewissen. Das ist die Stimme deines neuen, wiedergeborenen Menschen. Das ist dein Gewissen. Und wenn wir irgendetwas tun wollen, vielleicht auch, weil wir unkenntlich sind, es gibt vielleicht Bereiche, wo Gott uns warnt und sagt, geh nicht diesen Weg oder lass dich nicht darauf ein. Wir haben darüber noch nichts in der Bibel gelesen, weil wir neu im Glauben sind. Aber wir merken in uns dieses innere Zeugnis, diese Stimme, die sagt, tu das jetzt nicht. Wir haben noch keine biblische Begründung dafür. Wir sind vielleicht ganz jung im Glauben, wir haben noch keine biblische Begründung. Wir haben nur diese Stimme, diese innere Stimme unseres Geistes, die sagt, tu das jetzt nicht. Das ist nicht gut. Oder das, was jetzt da geschieht oder gesprochen wird, ist nicht wahr. Wir haben dieses Zeugnis, diese Stimme des Gewissens und wir ignorieren es oft. Oder dass der Herr sagt, schlechter Umgang verdirbt dich in deinem Lebensweg und deinem Charakter. Und dann, wenn wir manches Mal mit Menschen in Kontakt kommen oder vielleicht sogar Beziehung aufbauen oder pflegen wollen, dann merken wir in unserem Innern, wir sollten uns darauf jetzt nicht einlassen, diese Beziehung, dieser Kontakt täte uns nicht gut. Dann sollten wir auf die Stimme unseres Geistes hören. Wenn wir das ignorieren und trotzdem unseren Weg weitergehen, wenn wir das ignorieren, dann fangen wir an, unser Gewissen zu verletzen. Und wir machen unseren Geist stummer und stummer. An anderer Stelle heißt es, dass wir unseren Geist nicht beflecken sollen. Wir können ihn wieder beflecken, wir können auch den Geist wieder verletzen. Das Ziel Das Ziel des Teufels ist, dass wir diese Stimme ignorieren, die unser Zeugnis ignorieren. Das Ziel ist, er will unseren Geist auslöschen. Die Schrift sagt, löscht den Geist nicht aus. Pass auf, dass dein Geist nicht ausgelöscht wird. Und er will, dass ich immer wieder gegen mein Gewissen verstoße und schließlich werde ich unempfindlich für das, was Gott sagt. Und ich lebe bedenkenlos wie ein Gottloser und nenne mich Christ. So, das ist so sehr. Er will uns dahin bringen. In Apostelgeschichte 24, Vers 16 sagt der Apostel Paulus, darum übe ich mich auch, alle Zeit ein gutes Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Ich sagte bereits, wenn wir die Stimme unseres Gewissens ignorieren, verletzen wir unseren Geist. Paulus sagt, ich werde das nicht tun. Er sagt, er unternimmt etwas. Ich übe mich oder ich trainiere mich. Ich trainiere mich darin, der Stimme meines Geistes, meinem Gewissen zu gehorchen. Es mag vielleicht unlogisch sein, dass ich mich jetzt so entscheide, aber ich folge meinem Zeugnis. Ich folge der Stimme meines Geistes. Ich folge meinem Gewissen. Ich lasse nicht zu, dass mein Gewissen verletzt wird. Und Gott möchte, dass du und ich uns trainieren, unserem Gewissen unbedingt zu gehorchen und ihm zu folgen. Folge der Stimme deines Gewissens. Das können Jungbekehrte erleben. Ich habe das als Jungbekehrter erlebt, wo ich doch gar nicht viel Ahnung von der Bibel hatte, wo ich nur merkte und der Heilige Geist sagt, das ist jetzt nicht richtig. Und dann habe ich davon Abstand genommen. Und ich denke, als wir in der Bleistraße waren, eine junge Frau, frisch bekehrt, und dann kamen Leute rein, die unlautere Absichten hatten. Der Großteil der Leute in der Gemeinde war fröhlich mit ihnen. Und sie haben einfach nur, ach, da kommen ein paar Schäfchen nach dem Motto, wir freuen uns, Halleluja. Aber diese Jungbekehrte kam und sagte zu mir, Herbert, mit diesen Leuten stimmt was nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber in meinem Geist spüre ich, ich bin ein junger Christ, sie war erst ein paar Tage, Wochen gläubig, ich spüre in meinem Geist, diese Leute sind keine guten Leute. Und ich habe den Ordner auch gesagt, ich sage, beobachtet es bitte, sie sind raus, hinterher haben sich die Leute verabschiedet, sind auf dem Parkplatz und auf dem Parkplatz haben sie unseren Leuten klargemacht, dass Gott nicht das mit Gemeinde will und dass sie auch nicht am richtigen Platz wären und dass Gott sie in die Gemeinde an diesem Abend geschickt hätte, damit sie die Leute da rausholen und mit ihnen was selber anfangen. Das haben eigentlich fast alle Gläubigen nicht gemerkt, aber der jungbekehrte Gläubige merkte es. Das ist dieser Geist, der Alarm schlägt und sagt, hey, und ich glaube, wir müssen uns trainieren, wieder auf unser Gewissen zu hören, auf unseren Geist zu hören, sonst werden wir eingelullt. Stehst du einlullen? Eingefangen. Wie in einem Spinnennetz vielleicht gefangen oder wir haben nicht mehr den Durchblick. Wenn der Teufel uns dazu bringt, die Stimme unseres Gewissens zu ignorieren, das Gewissen zu verletzen, dann hat er leichtes Spiel mit uns. Denn wenn wir einmal unser Gewissen ignorieren und das nicht korrigieren, werden wir es ein zweites Mal tun. Und es wird jedes Mal, wird der Schaden an unserem inneren Menschen, wird der Schaden größer. Bis hin, dass wir unseren Geist auslöschen. Der Feind, Resümee hier, Glaube und Gewissen, dass dir gestohlen werden soll. Der Feind will dir dein geistliches Leben stehlen und dich zu Tode bringen. Deshalb sagt Gott, bewahre das dir anvertraute Gut. Lass dir nicht dein gutes Gewissen nehmen. Und wir müssen da manches Mal auch um der Wahrheit willen Ungerechtigkeit leiden, verkannt werden. Oder wie mir die Tage jemand sagte, weil ich glaube allem, was Gott in der Bibel sagt, weil ich dem allen glaube, hat man mich aus meinem Hauskreis rausgeschmissen, nicht bei uns. Hat man mich rausgeworfen. Aber ich kann nun mal nicht gegen das Zeugnis meines Geistes und gegen das Zeugnis der Schrift gehen. So wirst du also manches Mal auch einfach isoliert. Und daraus kann, um der Wahrheit willen und du deinem Zeugnis folgst. Also trainiere dich, deinem Geist zu gehorchen. Ich übe mich, Apostelgeschichte 24, 16, alle Zeit ein gutes Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Das sind ganz einfache Punkte. Ich war nicht lange gläubig, fing meinen Job an. Meine Chefs wollten, dass ich sage, sie sind nicht da, wenn gewisse Leute anrufen. Und ich habe gesagt, mein Gewissen schlug Alarm, mein Geist schlug Alarm und das kannst du nicht, das ist gelogen. Und so gesagt, das kann ich nicht tun. Ich kann das nicht tun. Weil ich muss meinem Gewissen gehorchen, mehr als dem, was Menschen mir auftragen zu tun. Also erstens war, dein Glaube und dein Gewissen, dein gutes Gewissen sollen dir gestohlen werden. Und wenn unser Gewissen erst verletzt ist, wenn unser Gewissen geschädigt ist, wenn unser Geist wieder verletzt und geschädigt ist, dann finden wir es auf die Dauer der Zeit auch gar nicht mehr schlimm zu sündigen. Dann fangen wir Argumente an wie, naja, Heiligung war gestern. Wir tun Dinge, wir gehen her wir bröckeln letztlich Teile vom Wort weg. Heilung war gestern, heute ist was anderes. Heute ist das anders, heute haben wir gute Mediziner. Da sind wir beim zweiten Punkt. Dein Glaube an deinen himmlischen Arzt soll dir gestohlen werden. Der Teufel will dir das, was Gott uns in diesem Gesamtgut geschenkt hat, will er uns stehlen. Gott hat eine Zusage gegeben, schon gleich am Anfang. Er sagte zu seinem Volk, ich lese euch ein paar Verse, schreibt sie auf und lest doch die Zusammenhänge. 2. Mose 15, 26. Ich bin der Herr, der dich heilt, nicht der dich krank macht. 2. Mose 23, 25. Und ihr sollt den Herrn, eurem Gott, dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen, sagt Gott. Ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Und Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, richtig? Er ist derselbe. Er hat sich nicht verändert. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt am Kreuz von Golgatha, was er im Wort verspricht. Gott sagt, keines meiner Worte wird leer zurückzukommen zu mir, sondern mein Wort wird ausrichten, wozu ich es sende. So, dann sagt im Psalm 103, Vers 3, der David hat diese Erfahrung gemacht und gibt sie auch so weiter. Der da vergibt, Psalm 103, Vers 3, der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Als Jesus umherzog, da heißt es, in manchen Bereichen, wo er unterwegs war, und alle Krankheiten heilte er. Kraft war da, um zu heilen, und alle wurden geheilt. Jesaja 53 wird das dann verkündigt und angekündigt, dass dieses Versprechen Gottes einmal mit dem Opfertod Jesu besiegelt werden wird. Jesaja 53, 5. Er war durchbohrt um unserer Vergehen, unserer Treuebrüche willen, zerschlagen um unserer Sünde willen, die Züchtigung, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und dann kommt es, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das war einige hundert Jahre, bevor Christus am Kreuz starb. Da wurde gesagt, es wird so besiegelt werden, durch den Messias, durch den Gottessohn. Es wird besiegelt. Und Petrus, im ersten Buch Petrus 2, Vers 24, sagt ganz klar, er hat unsere Sünden an seinem Leib, selbst an das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Neues Testament. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Der Teufel will nicht, dass du das glaubst. Deshalb empfiehlt er dir gute Bücher, Anführungsstrichen gute, die sagen, das ist heute nicht mehr so. Deshalb schickt er dir vielleicht auch Menschen in den Weg, die aus Mangel an Erkenntnis oder aus Böswilligkeit oder was auch immer dir erklären, das gilt für heute nicht mehr. Er will dich in Gespräche, in Diskussionen verwickeln. Und Paulus sagt, bewahre dein Gut, diskutiere nicht mit Leuten über Dinge, die sie nicht hören wollen oder die sie dir, wo sie dich verletzen drin wollen. Wenn wir also jetzt von Gott die Zusage haben der Heilung, dann haben wir von Gott zum einen die Zusage, zum einen, lass uns erst einmal anschauen, die Quelle. Welche Quelle hat der Mensch in dieser Welt, der Ungläubige, der Mensch, der ohne Christus lebt? Der Mensch in dieser Welt, er hat nur irdische medizinische Versorgung zur Verfügung. Den irdischen Arzt, Gott sei Dank, müssen wir sagen. Gott sei Dank, dass wir Ärzte haben. Aber der natürliche Mensch, er weiß nicht um einen Jesus, der heilt, der die Krankheiten getragen hat. Von daher hat dieser Mensch, der in dieser Welt ohne Christus lebt, auch nur die medizinische Versorgung und er hat dich und die Gemeinde. Die medizinischen Versorger, die siehst du überall an jeder Ecke. Sie haben überall ihre Niederlassungen. Aber du und ich und die Gemeinde, wir haben es vernachlässigt, die gute Medizin Gottes in die Bevölkerung hereinzubringen. Und deshalb, also es ist ein Teil, alle laufen sie zum Doktor und zum Doktor, ja, dann zeige ihnen und lass es uns ihnen zeigen, dass es auch eine himmlische, ärztliche, medizinische Versorgung gibt von unserem Herrn Jesus Christus und unserem Vater im Himmel. Lass es uns ihnen sagen, denn sonst werden sie es nicht wissen. Geht hin und heilt die Kranken. Er sagt nicht, ruft sie her, geht hin zu ihnen, schaut, wenn jemand krank ist, dann betet für ihn und Heilung wird in sein Leben kommen. Jesus hat niemals Heilung oder die Bekehrung oder Heilung, ich heile dich, Heilung versprochen, wenn du dich bekehrst. Sondern alle, die zu ihm kamen und sagten, ich bin krank, ich will gesund werden, die heilte er. Ob sie sich nun hinterher bedankten oder nicht, ob sie ihm nachfolgten oder nicht. Weil er ist der Arzt. Ein Arzt heilt und ein Arzt heilt nicht nach Ansehen der Person. Ein Arzt sagt nicht, meine Frommen, die heile ich. Die Ungläubigen, die sollen sehen, wie sie klarkommen. Wenn sie da mal richtig leiden und im Sumpf stecken, dann werden sie schon rufen. Nein, sie werden nicht rufen. Sie werden dann zu den Zauberern gehen. Sie werden zu den Heilpraktikern gehen. Falschen Heilpraktikern oder Heilsversprechern, das wollte ich eigentlich sagen. Zu falschen Heilsversprechern, so, werden sie gehen. Und sie werden manchen Zinnober, manchen Zirkus über sich ergehen lassen. Sie werden viel Geld verlieren. Und wir haben etwas anzubieten von Gott, das ist gratis, das ist umsonst. Der Ungläubige in dieser Welt hat an sich, auf sich gestellt, nur die menschliche, medizinische, irdische Versorgung durch den menschlichen Arzt. Aber Gott möchte, dass wir, ich will das bewusst so sagen, dass du und ich als Gemeinde medizinisch die Leute, die krank sind, versorgen. Und zwar mit himmlischen Medikamenten. Auf die himmlische Art und Weise. Hallo? Das ist es, was der Herr möchte. Da haben wir als, das ist die Quelle, die die Ungläubigen haben. Die irdischen Ärzte, die medizinische Versorgung. Und wie gesagt, ich betone, ich spreche mich nicht dagegen aus. Diese Welt wäre noch unerträglicher, wenn es nicht so wäre. Auch wenn manche Missstände da sind, die wir aber gar nicht aufgreifen wollen, das ist nicht unser Thema. Du und die Gemeinde. Die Quelle und das herrliche Vorrecht der Gläubigen, darüber will ich noch etwas sagen. Wir haben als Gläubige auch die medizinische Versorgung, in der wir leben. Du zahlst deine Krankenkassenbeiträge und du gehst hin und nimmst auch den Arzt in Anspruch. Leider muss ich sagen, nehmen manche Leute nur Gläubige, die das Wort haben, nehmen nur irdische Hilfe in Anspruch. Aber wir als Gläubige, wir sind in einer viel größeren, weiteren, höheren Versorgungsgesellschaft angeschlossen, hineingebracht worden. Wir als Gläubige, wir haben zum einen das Wort Gottes. Sprüche 4, Vers 20 sagt, dass du das Wort Gottes nimmst, denke darüber nach. Meditiere darüber, sprich darüber, lass es nicht von deinen Ohren weichen, lass es nicht von deinen Augen weichen. Und dann sagt er Vers 22 auch warum. Er sagt diese Worte, er sagt, denn das ist Heilung Dieses Wort Gottes ist Heilung, ist Medizin für deinen ganzen Körper. Habt ihr schon mal gelesen? Schreibt es euch auf für zu Hause. Sprüche 4,22. Das ist Medizin. Wenn du zu einem irdischen Arzt gehst, dann bekommst du Medizin. Und du nimmst diese Medizin, und wenn du diese Medizin nimmst, bist du in der Regel nicht schlagartig nach der ersten Tablette gesund, richtig? Sondern du nimmst sie und nimmst sie und nimmst sie, und irgendwie geschieht vielleicht eine Besserung oder auch nicht. Eine Linderung deines Problems oder auch nicht. Gott sagt, mein Wort ist Medizin für dich. Deshalb will der Teufel dich davon abbringen, dem Wort zu glauben, dich mit dem Wort auf das Wort einzulassen. Das Wort ist Heilung für deinen ganzen Leib, steht geschrieben. Heilung, Medizin für den ganzen Körper. Und während du das Wort liest und es mit einem sanftmütigen Herzen und in Dankbarkeit über das, was Gott dir alles versprochen und verheißen hat, wenn du das so aufnimmst, so wie eine Tablette im Natürlichen wirkt, so wirkt hier das Wort übernatürlich in dir. Es bewirkt Heilung, es bewirkt Veränderung. Krankheit wird im Körper zurückgedrängt und Gesundheit fängt an, sich einzustellen. Wir wissen aber auch im Volk Gottes im Alten Testament, dass es im Volk Israel zeitweise über Jahrzehnte hinweg keinen einzigen gab, der an Heilung glaubte. Da kam ein Naaman aus Syrien zu dem Propheten und sagte, ich habe Aussatz, und er kommt und er empfängt Heilung. Und was sagt Jesus? Zu dieser Zeit gab es in Israel haufenweise Aussätzige, aber keiner glaubte Gott, dass er der Arzt ist, wie er es ihnen doch schon in Mose und in den anderen Büchern versprochen hatte. Ich bin der Arzt, der dich heilt. Keiner machte sich auf, um das zu glauben. Man ließ den Propheten guten Mann gehen. Sie hätten auch zu ihm gehen können und sie hätten das Gleiche erlebt wie Naaman. Verstehst du? Sie hätten das Gleiche erlebt, aber sie ignorierten das Wort Gottes. Und der Teufel will dich und mich dazu bringen, dass wir die Wahrheit des Wortes Gottes ignorieren. Er will, dass wir das nicht glauben, dass wir das heute nicht mehr so sehen können oder dass wir dann vielleicht in die extreme Schublade abgeschoben werden oder was auch immer. Er wird den Satz für dein Gehirn finden, der dich dazu bringt, dich vom Wort fernzuhalten. Hallo? Der Satz, auf den du reagierst, den Klick, den er bei dir reinmacht, den Haken, den er bei dir reinsetzt und dem du dann folgst und sagst, ja genau, das muss man heute anders sehen. Aber dein Wort, o Herr, steht fest in Ewigkeit. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Eher werden Himmel und Erde vergehen, sagt Jesus, aber eins ist klar, meine Worte werden niemals vergehen. Es wird niemals aufgehoben. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen. Ich bin auch nicht gekommen, um zu sagen, jetzt ist die Heilungsära Gottes mit dem Kreuz von Golgatha, ist die Heilungsära Gottes beendet. Jetzt müsst ihr alle auf natürliche Art und Weise leben und gesund werden. Nein, als er am Kreuz starb, besiegelte er und sagt, das, was schon immer gesagt wurde, das besiegeln wir jetzt mit einem Bündnis, mit dem Blutsbündnis. Und jeder, der sich zu Christus kommt, von neuem geboren wird und einen Bund so mit Gott eingeht, der tritt auch in ein Bündnis der Heilung ein. Ein Bündnis, in dem Gott dir verspricht, ich bin dein Arzt, ich mache dich gesund. Der Teufel will, dass du das nicht glaubst. Er will, dass du das ignorierst. Und er hat da, dann hat Gott sein Wort gegeben, dann hat er uns den, also er selber ist der himmlische Arzt, aber dann hat er dem Gläubigen noch einen Top drauf gegeben, noch etwas drauf gesetzt. Gott sagt, okay, medizinisch bist du nicht klargekommen, hilft nichts oder wie auch immer. Das Wort Gottes, ja irgendwie hast du nicht die Kurve gekriegt, wie auch immer, warum auch immer. Aber Gott sagt, ich habe da noch meine Gemeinde. Und in dieser Gemeinde habe ich Älteste gesetzt. Und wenn du selber nicht klarkommst, denn jeder von uns könnte sich bei Gott selber Heilung abholen, oder Heilung empfangen, sage ich mal, im Glauben empfangen. Jeder könnte es wo immer er sich bewegt, empfangen. Aber manches Mal, warum auch immer, vielleicht ist unser Glaube noch nicht gestärkt. Vielleicht sind wir unwissend. Was auch immer es sein mag. Zumindest hat Gott für die biblische Gemeinde oder für seine Gemeinde noch einen Top gegeben. Er sagt, ist jemand unter euch krank? Dann bist du nicht allein auf dich gestellt. dann bist du nicht hoffnungslos. Dann geh und rufe die Ältesten deiner Gemeinde. Die sollen dich mit Öl salben. Schau, was hier steht in Jakobus 5, Vers 14 bis 16. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, so zu gesund machen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Wer wird ihn aufrichten? Der Herr. Wir legen die Hände auf, wir salben mit Öl, wir legen die Hände auf und der Herr richtet auf. Verstehst du? Aber wenn wir nicht mit Öl salben, nicht die Hände auflegen, werden Gläubige Heilung nicht erleben. Hallo? Werden sie nicht erleben. Und wir müssen das als Älteste oder auch als Gläubige insgesamt im Glauben tun. Wir müssen einmal als Älteste glauben, dass Gott das tun wird, wenn ein Christ, ein Gemeindeglied sich an die Gemeindeleitung um Hilfe wendet, sagt, bete für mich, es steht geschrieben, wenn du mich mit Öl salbst, werde ich gesund werden, der Herr wird mich aufrichten. Dann müssen wir einmal als Älteste das glauben, zum anderen ist es aber auch wirklich ein Vorteil, wenn du selber es auch glaubst, dass wenn du zum Gebet kommst, dass es tatsächlich Peng macht. Also positiv Peng. Gesundheit reinkommt. Okay? So, Gott hat also für uns als Gläubige große Vorsorge getroffen. Die Welt ist wirklich da, entschuldige, arm dran. Sie hat medizinische Versorgung. Aber sie hat die Gemeinde, die oft nicht zu finden ist bei den Kranken. Ich war krank, sagt Jesus, und ihr habt mich nicht besucht. Ihr habt euch nicht um mich gekümmert. So, lasst uns unseren Auftrag wahrnehmen. Geht hin und predigt und heilt die Kranken. Beides zählt zusammen. Das ist der komplette Auftrag. Und befreit die Gebundenen und so weiter und so weiter und so weiter. Der Teufel will, dass du das hinterfragst. Auf einmal kommt Krankheit in dein Leben und sofort wird er dir die Frage stellen, wieso bist du krank? Wo ist denn nun dein Arzt? Ich denke, der Herr ist dein Arzt. Und schon, jetzt kommt darauf an, was mache ich? Sag ich, ja, ich verstehe es auch nicht. Teufel, gut, dass du mit mir redest. Ich wäre echt aufgeschmissen. Gott sei Dank redest du mit mir und klärst mich auf. Oder ich entscheide mich und ich gehe und sage, ja, er ist mein Arzt. Er ist mein Arzt. Er ist und bleibt mein Arzt. Wenn ein Arzt mit 200 Sachen über die Autobahn rast, hört er dann auf, Arzt zu sein? Nein, er ist immer noch Arzt. Vielleicht ein dummes Beispiel. Egal, was ein Arzt tut, er ist Arzt. Jesus aber tut nur Gutes. Er ist Arzt. Er ist nicht nur Retter, er ist Arzt. Er ist Jahwe Rapha. Doktor, Arzt. Deshalb heißt ja unsere zweite Tochter auch Raphaela. Wir haben gesagt, immer, wenn wir ihren Namen rufen, da rufen wir Gott heilt. Gott heilt. Gott heilt. Gott heilt. Es ist gut, seinen Kindern gute Namen zu geben. Gott heilt. Gott heilt. Der Teufel will das hinterfragen. Das ist heute nicht mehr so mit den Ältesten. Das ist nicht mehr so wie in Sprüche 4, wenn du das Wort in dir verwahrst und es liest und es zu dir nimmst, dass dann das Medizin für deinen Körper wird. Weißt du, wo steht geschrieben, dass das aufgehoben wurde? Jesus sagt, mein Wort besteht in Ewigkeit. Mein Wort besteht in Ewigkeit. Es gilt, und du musst, wenn der Teufel kommt und du hast eine Sache, wo ist denn jetzt dein Arzt? Wieso bist du krank? Dann lass dich doch nicht einschüchtern. Dann lass dir doch nicht madig machen. Und lass dir nicht nur einen draufsetzen, der Teufel wird wohl nicht richtigen Glauben. Glaubst wohl nicht richtig. Und dann kommt vielleicht noch ein Schwester, ein Bruder und klopft dir auf die Schulter, wenn du nur glauben würdest, Schwester. Aber jetzt bist du eine arme Sau, genau wie die draußen. Das kann ich. Nein, manchmal machen wir uns mit diesen Komplimenten noch mehr runter. Meine Stellung ist klar, egal was an mein Leben rankommt, mein Spruch ist, Gott sei Dank, dass du mein Arzt bist, Herr. Wenn die Nase läuft, das ist kein Grund zur Panik, ich habe einen Arzt. Herr, ich bin so froh, dass du mein Arzt bist. Du lebst in mir und du kümmerst dich jetzt um meine schniefende Nase. Du kümmerst, Gott, dass du mein Arzt bist. Ich bin so dankbar, ich bin so froh und du stellst mich wieder her. Der Herr ist mein Heiler. Wir haben erleben spontane Heilungen, wir erleben aber auch Heilungen in einem Prozess von Wiederherstellung. Manchmal sind Leute aus dem Gottesdienst nach Hause gegangen, als sie zu Hause ankamen, nach dem Gottesdienst waren sie gesund. Und manche sind im Laufe der Woche ihrem Problem, ihre Zyste oder was auch immer losgeworden. Der Herr ist der Arzt. Der Teufel wird dich attackieren, versuchen zu attackieren mit Krankheit. Im Himmel gibt es keine Krankheit, verstehst du? Im Himmel gibt es das nicht. Offenbarung erklärt ganz klar am Schluss, wie himmlische Zustände sind. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, keine Krankheit, all das wird nicht mehr sein, das ist alles vorbei. Das war eine irdische Sache. Unter dem Gott dieser Welt, dem Feind dieser Welt, dem Menschenfeind und Menschenmörder in dieser Welt. Jesus sagt, er ist ein Menschenmörder. Das wird nicht mehr sein, weil der Teufel es hinterfragen. Der Feind will dein Vertrauen in die himmlische Heilungsversorgung stehlen. Er will dein Vertrauen in die himmlische Heilungsversorgung dir stehlen. Du als Gläubiger hast die Möglichkeit, ja, du kannst zum Arzt gehen. Ja, du kannst dir das Wort Gottes lesen, sprechen, hören, vorlesen lassen. Und Gesundheit breitet sich in deinem Körper aus. Du kannst selber für dich beten und gesund werden. Du kannst aber auch die Ältesten rufen, dass sie dich mit Öl salben und der Herr wird den Kranken heilen. Der Herr wird ihn aufrichten. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Lass dir dieses Vertrauen nicht stehlen. Und vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, das ist mir geraubt worden. Ein kleines Beispiel. Ich habe das schon mal erwähnt, aber das war für mich so ein typisches Beispiel. Die Organistin einer Kirche. Sie hatte so Schmerzen und kaputte Gelenke, dass sie kaum spielen konnte. Und wir waren dort in diesem Gottesdienst und da gab es noch einen alten Herrn, der hatte ganz steife Knie. Und wir haben die Leute da in den Gottesdienst aufgefordert, tanzt und jubelt und springt vor dem Herrn. Und dieser alte Bruder, der konnte das nicht, weil er seine Knie taten weh, seine Knochen taten weh, sie waren steif. Aber irgendwie hatte ich an diesem Abend was wohl in die Richtung gesagt, juble und tanze vor dem Herrn und springe und preise ihn und er ist dein Arzt ist hier. Und dann fing er im Lobpreis einfach an zu hüpfen und zu springen. Am Schluss des Gottesdienstes kam er und sagte, ich bin total gesund. Meine Knie sind wieder okay, die Knochen tun nicht mehr weh. Und dann hat er sich hingekniet, siehst du, ich kann sogar knien. Die Organistin, sie kam, wir haben gebetet. Und ich habe zu ihr gesagt, pass auf, der Feind wird dich belügen. Wahrscheinlich, vielleicht schon morgen, vielleicht Montag. Es kann sein, dass er dich belügen wird, dass du nicht wirklich Heilung erfahren hast. So, der Montag kam und sie rief uns am Abend oder nächsten Tag an und sie sagte, Herbert, was du gesagt hast, ist eingetreten. Ich hatte so Schmerzen, stärker als zuvor. Und ich bin zum Arzt, ich konnte es nicht mehr aushalten. Und dann hat der Arzt mich nochmal geröntgt, weil es so schlimm war. Und dann sagt der Arzt, hier, schauen Sie sich bitte die alten Röntgenbilder an. Da sehen Sie, wie die Schädigung in Ihren Gelenken ist. Jetzt schauen Sie sich die Röntgenbilder von heute an. Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Schmerzen haben, aber Sie sind total gesund. Vom Teufel belogen. Verstehst du, der Teufel kommt, schickt Symptome vielleicht an deinen Körper, auch über dein Gehirn und du denkst, es hat mich, jetzt habe ich es doch wieder. Als Gläubige müssen wir lernen, unsere Gesundheit dann auch zu bewahren, uns zum Wort zu stellen, sagen, egal was kommt, der Herr ist mein Arzt und er ist mein Heiler und ich werde wiederhergestellt. Ich bin so froh, Herr, dass ich dich als himmlischen Arzt habe, dass ich wirklich in einer himmlischen Heilungsversorgung bin. Du bist bei ihm in Sicherheit. Seid ihr mit mir? Und das musst du dir festmachen, wenn diese Symptome kommen, wenn Dinge kommen. Dann muss ich sagen, warum, wieso, weshalb? Wenn der Teufel kommt und sagt, na, was ist denn jetzt mit dir los? Wohl nicht geglaubt, wohl dies, wohl jenes. Dann ignoriere ihn. Also ich habe mir angewöhnt, in solchen Situationen einfach, früher habe ich gegen den Teufel gekämpft. Halt die Klappe, Manchmal bin ich ausgerastet, habe mich richtig geärgert über ihn. Dann habe ich ihm aus Ärger habe ich ihm klar gemacht, dass egal was mit mir ist, ich komme in den Himmel, er in die Hölle. Das ist viel Energie, viel Zeitvergeudung. Also wenn jetzt etwas herankommt, dann sage ich, wie gut, dass der Herr mein Arzt ist. Du bist mein Arzt. Wenn der Teufel kommt und sagt, und was ist jetzt? Sage ich, oh, ich habe einen Arzt. Und was ist da? Oh, Herr, du bist mein Arzt. Verstehst du? Jedes Ding, das herankommt, mach es dir zur Gewohnheit, es zu einem Lobpreis zu machen, zu einer Dankeserhebung zu Gott. Du, Herr, bist mein Arzt. Gott sei Dank, der Mensch draußen, der hat keinen so himmlischen Arzt, wie ich ihn habe. Aber ich bin ein privilegierter Mensch. Ich bin in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Alles, was Gott gehört, gehört mir. Ich habe absolute himmlische Versorgung. Ich danke dir, Herr, dass ich in deinem Reich lebe und dass ich deine himmlische Versorgung der Heilung hier erleben und beanspruchen kann. Ich empfange es für mich und ich preise dich, dass du mein Arzt bist. Verstehst du? Das ist, wir stehen zum Wort. Bewache das Wort. Der Teufel will es dir stehlen. Er will sagen, na, sollte das heute noch so sein? Er will es dir stehlen. Und du sagst, nein, das für dich, du selber entscheidest dich, das lasse ich nicht zu. Ich lasse mir das Wort nicht madig machen. Ich lasse mir das Wort nicht madig reden. Ich lasse mir nicht diese Lügen ins Gehirn pusten. In meinem Gehirn ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt, in seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist es, was das Wort sagt. Und dazu stellen wir uns. Der Teufel wird alles tun, um dein Vertrauen in himmlische Heilungsversorgung dir zu stehlen. Bewache, bewahre auch hierin deinen Glauben. Kennen wir alle die Geschichten. Opa hat auch geglaubt und er starb. Oma glaubte nicht und lebt immer noch. Und wer weiß, was ist alles. Es gibt ja, was Leute alles so haben. Drittens, der Feind, der Teufel will deinen Glauben an deinen himmlischen Versorger stehlen. Die ungläubigen Menschen, der normale Mensch in dieser Welt, hat nur die natürliche, irdische Versorgung. Du und die Gemeinde, wir sind von Gott aufgerufen, dieser Welt, die keinen Glauben an einen himmlischen Versorger hat, wir sind aufgerufen, auch sozial uns zu engagieren, um uns die Bedürftigen zu kümmern. Ich war nackt, sagt Jesus, und ihr habt mich bekleidet. Ich hatte Hunger und dann habt ihr mir zu essen gegeben. Ihr habt euch um mich gekümmert. Der Ungläubige hat nur die irdische Versorgung. Bei uns die staatlichen Einrichtungen, wenn er dann arbeitslos wird, sonst ein Arbeitgeber. Eigentlich hat Gott dem Ungläubigen die Gemeinde, dich und mich gegeben, damit wir uns um diese Welt kümmern. Wir müssen hier unseren Auftrag wahrnehmen. Diese Welt hat nichts anderes. Die Quelle des Gläubigen ist wieder zweifach. Da ist einmal die natürliche Versorgung, dass wir arbeiten gehen, unser Geld verdienen oder sonst auch versorgt werden. Vielleicht auch, wenn du deinen Job verloren hast durch den Staat, durch Hartz IV, was aber nicht eine Dauerlösung sein sollte, weil die Schrift sagt, dass Gott für dich Arbeit vorgesehen hat. Er sagt, wenn jemand den Herrn fürchtet, wird er sich nähern von der Hände seiner Arbeit. Da du also, jetzt wird der Teufel kommen und sagen, naja, das trifft auf dich nicht zu, weil du fürchtest ja nicht den Herrn. Hä? Achso, was habe ich gesagt? Ja, von der Arbeit seiner Hände soll er sich ernähren, genau. Der Teufel kommt und sagt, ja, aber du fürchtest noch nicht richtig den Herrn, also trifft das auf dich nicht zu. Und schon fangen viele Leute an, diesem zu glauben. Aber die Schrift sagt etwas anderes. Die er gerettet hat, die hat er gerechtfertigt, die hat er geheiligt. Er hat uns fertig gemacht, komplett fertig gemacht für den Himmel. Das ist unser Teil. Und er wird dir versuchen, Dinge klar zu machen, wie du bist zu alt, du kriegst nie einen Job und das wird nicht. Vielleicht hast du in deiner Verwandtschaft Leute, die ihm auch noch mit auf die Sprünge helfen und sagen, du, aus dir wird sowieso nichts. Wer sollte dich überhaupt noch wollen, du alter Knufti? Wer sollte dich wollen? Gott will dich. Ich behaupte, dass Gott so sehr unser Versorger ist, wenn es sein müsste, würde er eine extra Firma gründen lassen, damit du einen Job findest. Gott ist unser Versorger. Weil er hat gesagt, wer den Herrn fürchtet, wird sich nähern von seiner Hände Arbeit. Und wir fürchten den Herrn. Amen. Wir fürchten ihn, wir ehren ihn, wir lieben ihn. Also wir haben als Gläubige die natürliche und die himmlische Versorgung. Dazu gäbe es viele Beispiele in der Bibel, wo Gott es bewiesen hat, wo das Öl nicht alle wurde, das Mehl nicht alle wurde, wo Menschen in Gefangenschaft waren. Ich finde, das ist eine der schönsten vielen Geschichten, die ich gelesen habe, und ich lese gern gute Geschichten. Eine der schönsten Geschichten ist diesen Christen, den man eingesperrt hat. Und die Foltermethode bestand darin, wir werden ihm nur Wasser zu trinken geben, aber sonst, er wird hungern, wir werden ihn aushungern lassen, bis er schließlich seinem Gott absagt. Und er sitzt dort in seiner Gefängniszelle, der Wärter sitzt in seinem im Flur und isst gerade seine Knifte. Weißt du, was das ist? Das ist dieses Brot, das Frauchen wahrscheinlich zu Hause geschmiert hat mit ein bisschen vielleicht Salami und Käse oder Schinken drauf oder wie auch immer. Und er isst das und auf einmal kommt ein Mäuschen, stellt sich vor ihm hin und macht Männchen. Und er sagt, oh, wie niedlich. Er bricht ein Stückchen ab und schmeißt es der Maus hin. Die Maus nimmt das und haut ab. Kurze Zeit später ist die Maus wieder da. Macht wieder Männchen. Er bricht wieder was ab. Und so geht das eine ganze Weile. Was der Bruder später erzählte war, ich saß in meiner Gefängniszelle. Man wollte mich durch Hunger dazu zwingen, dass ich meinem Glauben an Jesus absage. Aber ich habe gesagt, Herr, du bist mein Versorger und du kümmerst dich um mich. Und er sagt, ich sitze in meiner Zelle und ständig kommt durch die Tür ein Mäuschen durch und bringt mir Stücke Brot. Ständig kommt ein Mäuschen durch. So, Gott ist ein übernatürlicher Versorger. Wir können uns auf ihn verlassen. Wir können uns wirklich auf ihn verlassen. Der Vater im Himmel versorgt seine Kinder. Er ist kein Bastard, er ist kein Rabenvater. Er versorgt uns auch nicht nur dann, wenn wir gut spuren. Selbst wir als irdische Väter, wir helfen und dienen unseren Kindern und geben unseren Kindern, selbst wenn sie nicht so gut laufen, richtig? Also mir geht es so. Ich werde, da ich den Herrn fürchte, werde ich meine Kinder nicht darben lassen, nicht leiden lassen. Ich bin darin ein guter Vater. Wenn ich, der ich böse sein kann, mich schon so verhalte, wie viel mehr, sagt Jesus, der Vater im Himmel, wird er sich um seine Kinder kümmern. Und wenn sie um Brot bitten, wird er es ihnen geben. Er ist wirklich unser Versorger in allem. Ich weiß, das, was ich heute Abend sage, sind ja keine Neuigkeiten. Aber mir scheint es manches Mal so, als hätten wir das vergessen. Zumindest verhalten wir uns manchmal. Wir leben so. Ich sage das nicht als Vorwurf oder als Anklage. Und der Teufel kommt und sagt, wieso hast du jetzt Mangel? Warum hast du Mangel? Wo ist nun dein Versorger? Weißt du, auf sowas lassen wir uns gar nicht ein. Ich danke dir, Herr, dass du mein Versorger bist und du kümmerst dich um mich. Und dann wird Gott die Wege für mich ebnen. Jeremia, ich will ein paar Verse euch mitgeben. Jeremia 33, 16, davor steht geschrieben, dass über den Gerechten. Und dann steht von diesem Gerechten in Jeremia 33, 16, der wird auf Höhen wohnen. Felsenfesten Festungen sind seine Burg. Sein Brot wird ihm gegeben, dem Gerechten. Sind wir Gerechte Gottes? Sind wir gerechtfertigt durch den Glauben? Ja. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Sein Wasser versiegt nie. Wir haben den guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Er führt mich zu frischen Wassern. Er führt mich zu grünen Auen. Er ist wirklich mein Versorger. Es steht doch geschrieben, dass er das ist, der gute Hirte, der sich um mich kümmert. Und wir müssen uns zu dieser Wahrheit stellen. Und der Teufel möchte, dass wir es hinterfragen. Dass wir unsere Erfahrungen oder die momentane Notsituation oder den Mangel zum Maßstab unseres Glaubens machen. Wir müssen uns entscheiden, diese Dinge nicht mehr zum Maßstab unseres Glaubens zu machen, sondern mein Maßstab für Glauben, für Hilfe, für Rettung, für Heilung ist, was der Herr gesagt hat. Dazu stellen wir uns, in das hinein stellen wir uns, in das hinein setzen wir uns, wenn du willst, in das hinein legen wir uns, wenn du es willst. Wir baden im Wort, wir schwimmen im Wort. Wenn es nicht anders geht, krieche durch das Wort, aber bleibe im Wort. Das Wort ist die Wahrheit, okay? So, Psalm 37, 25, ich war jung und bin auch alt geworden, sagte David. Und er bestätigt, dass Gott nicht lügt. Doch nie sah ich einen Gerechten verlassen. Er spricht ja nicht mal von sich, er hat andere Leute, er war ja König. Da hat man leicht reden, dass man versorgt ist. Aber er betrachtet die Gerechten im Land, die, die Gott vertrauen. Und er sagt, noch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen Brot betteln. Hebräer 13,5 sagt, der Wandel sei ohne Geld, Liebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Wisst ihr, manches Mal wollen wir mal mehr und mehr und mehr. Und dann gibt's Leute, die sagen, dein Glaube stimmt erst dann, wenn du mit dem Porsche durch die Gegend fährst. Entschuldige bitte, ich will kein Porsche haben. Ich würde wie ein alter Greis da rausklettern. Und ich finde es manchmal peinlich, dass da Leute, weißt du, die Knochen krachen und ächzen und tun weh, aber man kriecht aus einem Porsche. Und was sagte dann der eine Mann? Ich sag, die Frau sagt zu ihm, seine Frau sagt, Mann, warum machst du das, dieses niedrige kleine Auto? Warum kletterst du da rein und raus? Du brauchst doch das Rote Kreuz, um wieder rauszukommen. Warum machst du das? Da sagte er, die Frauen stehen drauf. Ich glaube, dass wenn sie ihn sehen, haben sie tiefes Mitleid. Und dann kann der Knabe sich nicht wirklich vielleicht einen Jeep holen und dann spart er noch. Hebräer 13,5 ist aber noch nicht fertig. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, du kannst dich begnügen, ich werde dich nie aufgeben und dich nicht verlassen. Ich werde dich niemals aufgeben. Mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, egal in welche Notlage du hineinkommst, du kannst mir vertrauen. Ich gebe dich nicht auf, ich verlasse dich nicht, ich werde mich um deine Belange kümmern. Das sagt unser Vater im Himmel. Und die Schrift sagt, der Herr füllt unseren Mangel aus, richtig? Er füllt ihn aus, der Herr füllt unseren Mangel aus. Der Herr füllt wirklich unseren Mangel aus. Aber weißt du, du sagst, das habe ich noch nie erlebt. Vielleicht hast du keinen Mangel gehabt, ich weiß es nicht. Aber wenn jemand meinen Mangel ausfüllen soll, dann geht es dir vielleicht oder Marita und mir ist es so gegangen, wir haben in unserem Dienst manches Mal Zeiten gehabt, wo wir sagten, okay, du weißt nicht, was wird morgen sein. Aber weißt du, was Jesus sagt? Macht euch keine Sorgen um den morgigen Tag. Der heutige Tag hat seine eigenen Probleme. Morgen ist der Vater auch noch der Vater und morgen kümmert er sich genauso um euch. Und wir konnten dann einfach Tag für Tag aus seiner Hand nehmen. Da erlebst du die Größe und die Güte und die Wahrheit über die Versorgungszusage unseres himmlischen Vaters. Paulus sagt, ich habe alles, in allem bin ich geübt. Mangel haben, Überfluss haben, Hunger zu haben, Durst zu haben, aber auch satt zu sein und meinen Durst gestillt zu haben. In allem bin ich geübt. Als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, da fuhr doch nicht neben ihnen her, auf diesen ganzen Touren mit Jesus durch die Städte und Dörfer, fuhr doch kein Kühlauto neben ihnen her mit den ganzen, mit einer Versorgungsküche. Nein, jeden Tag war das, was sie brauchten, da. Und er hat ihnen nicht mal erlaubt, ein Portemonnaie mitzunehmen. Kein Geld sollten sie mitnehmen. Er sagt, ich will euch 3,5 Jahre zeigen, wie himmlische Versorgung aussieht. Wie es aussieht, wenn man Gott vertraut. Und so gingen sie mit ihm. Und als diese dreieinhalb Jahre um waren, was hast du mir da gezeigt? Sag mal her. Was habe ich ihm gesagt? Ja, Jesaja 33, 16. Ist doch klar, wenn ich Jeremia sage, meine ich Jesaja. Okay, Jesaja 33, Vers 16. Okay. So, der Herr ist wirklich unser Versorger. Jesus sagt in Matthäus 6, 33, davor geht es darum, was wollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Wie wird es mit unserer Versorgung sein? Seinen Jüngern hat er nach den 3,5 Jahren gesagt, jetzt nehmt ein Portemonnaie mit. Jetzt werdet ihr selber verantwortlich leben, aber natürlich schließt dann ja das die himmlische Versorgung nicht aus. Aber Jesus sagt in Matthäus 6 ganz klar, er sagt, macht euch keine Sorgen über das Morgen. Was werden wir essen, was werden wir anziehen? Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Wir müssen uns nur aktiv hineinstellen in seine Verheißungen und ihm glauben. Ich denke hier, unsere Schwester, sie hatte manches Mal finanzielle Nöte, in die sie hineingekommen war. Und sie hatte nicht mal das Geld, um Benzin zu kaufen. Viele Leute haben gesagt, das Benzin ist zu teuer und mein Tank ist fast leer. Ich kann nicht in die Gemeinde kommen und ich kann auch jetzt irgendwie meinen Dienst nicht tun. Bei ihr war es anders. Sie ist manches Mal zig oder hunderte Kilometer gefahren, ohne zu tanken. Die Tanknadel war unten auf Reserve und bis sie wieder Geld hatte, so lange blieb die Tanknadel auf Reserve. Als sie dann wieder Geld hatte, hat sie getankt. Ich sage, hast du das deinen Leuten, die mit dir mitgefahren sind, erzählt? Sagt sie, im Leben nicht. Die würden ihr meinen Glauben zerstören und die würden Angst haben. Vielleicht würden sie gar nicht mitfahren. Das ist so, nein, das ist das fährst du schön für dich. Und das Benzin im Tank wurde nicht alle. Ja? So, der Herr ist wirklich unser Versorger. Er kümmert sich um uns. Der Teufel wird sagen, du kannst jetzt nicht in die Gemeinde. Du hast keinen Sprit mehr. Der Teufel sagt, du kannst nicht mehr Dienst tun jetzt in der Gemeinde. Das ist zu teuer, wenn du dahin fährst. Und wenn du die Armen jetzt besuchst, das ist zu teuer. Du kannst nicht ins Altenheim fahren, dort dich um die Bedürftigen kümmern. Das ist zu teuer. Der Teufel versucht dir immer wieder klarzumachen, du bist irdisch gepolt. Du lebst in irdischen Zwängen. Aber der Herr sagt, nein, das ist nicht die Wahrheit. Ich bin dein Versorger. Und nicht irdische Institutionen, sondern ich, der Herr, bin dein Versorger. Und damit sage ich nichts gegen irdische Institutionen, nur um es mal klar zu machen. Jesus sagt dann diesen Jüngern schließlich in Matthäus 6, 33, macht euch also nicht Sorgen, um was ihr anziehen, essen, trinken werdet, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dieses Essen, Trinken, Anziehen, alles, was ihr fürs Leben bedürft, dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Und 1. Petrus 5, Vers 7 wird das nochmal aufgegriffen. 1. Petrus 5, 6 bis 9. Demütigt euch und nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Demütigt euch, das heißt, mach dich niedrig. Stell dich unter Gott. Begib dich unter Gott. So, wenn wir hergehen und sagen, hier kann mir keiner mehr helfen, das muss ich jetzt regeln, dann stellen wir uns über Gott. Wir erklären, auch ein Gott kann mir jetzt nicht mehr helfen. Der ist bestimmt überfordert, der hat so viele Klienten auf dieser Erde. Der kann sich nicht um mich kümmern. Aber Gott sagt, stell dich unter ihn, mach dich niedrig. Demütiget euch, heißt, stell dich unter ihn, mach dich niedrig. Lass es zu, dass du unter seinem Schirm und Schutz, unter seinem Schatten bist. Lass es zu, dass er dich versorgt. Lass es zu, dass er für dich Quellen der Versorgung öffnet. Dermaßen, der stark und so, wie du es vielleicht in deinen kühnsten Träumen nie gedacht hättest, dass es geschehen könnte. Und wenn er dir eine Maus schickt und wenn du eine Mausphobie hast, was weiß ich, dann muss vielleicht eine arme Kellerassel herhalten, die dir das Brötchen reinträgt. Wie auch immer. Aber der Herr ist der Versorger und er kümmert sich um uns. Demütiget euch, macht dich niedrig unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Wie machen wir das? Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Hast du heute Sorgen, heute Abend, dann kannst du zu deinem Vater im Himmel kommen, der dir versprochen hat, ich werde dich nie verlassen, ich werde dich nie aufgeben, ich werde mich immer um dich kümmern, ich bin ein guter Vater, der Vater, von dem alle echte Vaterschaft ausgeht. Du musst dir keine Sorgen machen. Sich niedrig zu machen, sich zu demütigen, bedeutet, ich übergebe meine Sorge, mein Anliegen, meine Mangelsorge, was auch immer es ist, ich übergebe es an den Herrn. Denn er ist besorgt für euch, steht geschrieben, er kümmert sich um euch. Er kümmert sich um euch. Er kümmert sich um euch. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher. Das sagt er gerade in diesem Bereich, wo ich mache mir Sorgen, wie soll das werden, wie soll ich das hinkriegen, wie soll das passieren. Und dann sagt der Petrus, das ist der Teufel, der das macht. Der geht her und plaudert dir ins Ohr. Der geht hin und pustet dir ins Hirn. Du musst das selbst in die Hand nehmen. Gott ist überfordert. Heute kann man das nicht mehr so sehen. Wir leben ja schließlich in einem modernen Zeitalter. Seid nüchtern. Sei doch mal logisch, sei doch mal nüchtern, logisch, wortmäßig nüchtern und sage, mein Herr hat's doch versprochen, dass er sich kümmert. Und dazu stelle ich mich. Und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Der Feind will dir dein Vertrauen an den himmlischen Versorger und seine Versorgung stehlen. Er will dir durch Umstände, Mangelsituationen, sonstige Probleme, will er dir klar machen, dass diese Passagen der Schrift nicht wirklich für dich gelten. Er macht das Gleiche wie bei Eva. Sollte das wirklich gelten? Sollte Gott das wirklich so meinen? Müssen wir das nicht irgendwie bildlich auslegen? Er will es hinterfragen. Und ich hoffe, dass du und ich nicht so, entschuldige bitte Eva, dämlich sind wie du. Und uns auf dieses Gefeilsche und Getrickse und lügnerische Reden des Teufels einlassen. Ich hoffe, wir sind als durch den Geist Gottes erneuerte Menschen geistlich so klug, dass wir sagen, mein Herr hat mich noch nie belogen und ich vertraue ihm in allen Bereichen bezüglich auch meiner Versorgung. Und er wird mir auch einen Job geben. Er wird all diese Dinge für mich schaffen. Und da gibt es viele Beispiele. Der Feind will dein Vertrauen an diesen himmlischen Versorger in dir erschüttern. Dadurch, dass Erschütterungen von Mangel oder dergleichen kommen und wir uns ängstigen lassen und uns Sorgen machen. Und wenn wir uns dann auf diese Sorgen einlassen und wenn wir uns dann darauf einlassen, oh, wie soll das loswerden, dann weißt du, jetzt hat er dich gefressen. Das nennt die Bibel fressen. So frisst dich der Löwe, der umhergeht. Aber du kannst wieder durch Christus aus diesem Maul raus. Amen. Sag deinem Nachbarn, du kannst aus diesem ekligen Maul raus. Deshalb sagt Paulus dem Timotheus, bewache dieses dir anvertraute Gut, das du bekommen hast, als du gläubig wurdest. Alle Ressourcen des Himmels, alle Ressourcen der ewigen Welt stehen dir und mir zur Verfügung. Amen. Sie stehen uns zur Verfügung und dazu stellen wir uns. Zum letzten Punkt in diesem Bereich. Er will die Beziehungen zu anderen zerstören. Er will es dir stehlen. Er weiß, dass wir das wissen, was in der Bibel steht. Im ersten Johannesbrief, wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben durchgedrungen sind, weil wir die Brüder lieben, richtig? Die Schwestern auch. Weil wir die Brüder lieben, weil wir die Geschwister lieben. Wir wissen, woran erkennen wir, dass wir wirklich ewiges Leben in uns haben, dass wir neu geboren sind? Wir lieben die Brüder. Hallo, dein Mann und deine Frau ist auch dein Bruder und Schwester. Nur mal nebenbei. Also meine Frau ist nicht nur meine Frau, sie ist auch meine Schwester. Im Herrn ist sie meine Schwester. Deshalb sagt ja Paulus auch, ich hätte auch das Recht, eine Schwester mitzuführen, wie Petrus und die anderen. Also er nennt die Frau von Petrus, nennt er Schwester. So, der Teufel will deine Beziehungen, wenn du jetzt gläubig geworden bist. Früher haben wir vielleicht mehr nach dem Motto gelebt, wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn, auch wenn wir das vielleicht nicht so ausgelebt haben. Aber doch, ich werde mich noch rächen. Ich werde es dir heimzahlen. Und weißt du, jetzt sind wir wiedergeboren, wir sind erfüllt worden vom Heiligen Geist, die Liebe Gottes wurde ausgegossen in unsere Herzen, wir können jetzt sogar die Stinkstiefel in unserer Umgebung lieben und der Teufel sagt, das stört mich. Das stört mich. Der Teufel sagt, das ist nicht meine Welt. Du kannst nicht einfach deine grimmigen Brüdern und Schwestern lieben. Und die dich manches Mal vielleicht kritisieren und antupsen, die kannst du nicht lieben. Das geht nicht. Du warst doch früher so gescheit und hast dir das nicht bieten lassen. Er will die Liebe, und Jesus sagt, wenn er wiederkommt, dann wird die Liebe der vielen erkaltet sein. Sie werden sich das stehlen lassen. Und wie tut er das? Wie kommt das? Durch Verletzlichkeit. Jemand sagt uns, statt dass wir großzügig sind und vergeben, ziehen wir uns vor, wir schmollen jetzt. Sollst mal sehen, was du mir angetan hast. Durch Minderwertigkeit, genau. Und keiner kümmert sich jetzt in meinem eigenen Saft, in dem ich schmore, um mich. Scheint ihnen auch noch alles egal zu sein. Na klar, da kommt Minderwertigkeit. Ich bin ja auch nicht so viel wert wie die anderen. Er schiebt nach, weißt du, er heizt dir deinen Ofen an. Dann kommt er mit dem nächsten Holzscheit, mit einem kritischen Geist. Und er sagt, ja, stehen fromm da, sollen sich mal an die eigene Nase packen. Stehen heilig da, Ich stehe wenigstens zu meinem Geschmolle und zu meiner Verletztheit und zu meiner Minderwertigkeit. Ich stehe zu meiner Brummeligkeit. Aber die läuft noch heilig durch die Gegend. Kritisch. Wir fangen an zu richten, anzuklagen. Und schon sind wir wieder auf dem Trip unseres früheren Hausherrn, dem Verkläger der Brüder, der die Menschen Tag und Nacht vor Gott verklagte. Und dann kommt er mit Bitterkeit und Unvergebenheit. Das stachelt er an. Das musst du dir wirklich nicht bieten lassen. Du solltest in eine andere Gemeinde gehen, wo man dich auch besser versteht und wo man dich auch liebt und vielleicht dich auch mal auf Händen trägt. Ja. Bis du in die andere Gemeinde kommst und alle merken, dass du so stachlig bist, dass dich keiner tragen kann. Weil du nimmst dich ja mit, so wie du bist. Der Feind bringt dich schließlich zum Rückzug, Absonderung, Isolation. Ich muss nicht mehr mit den anderen zusammen. Ich kann in meinen Gottesdienst kommen, ich kann hier Gott anbeten und Gott preisen, aber ich muss nicht in eine Hausgemeinschaft, ich muss auch nicht mich, wenn andere zusammenstehen und beten, das muss ich nicht. Wenn andere gemeinsam Lobpreis machen, das muss ich nicht. Ich kann das so machen, wie ich will. Richtig, sagt der Teufel, richtig. Endlich hast du meine Message verstanden. Endlich hast du sie verstanden. Du musst dich doch nicht mit solchen Menschenverletzern abgeben. Er bringt dich dazu, auf diese Art, dass du dich zurückziehst, keinen mehr an dich ranlässt, hat er dich an dem Punkt, wo er dich haben will. Denn ab jetzt schlägst du auch jede helfende Hand aus. Jemand will dir helfen, will dir vielleicht eine Korrektur zum Leben geben, aber das ist nicht mehr möglich, weil du hast gesagt, ich will das nicht, ich gehe meinen eigenen Weg, ich brauche euch eigentlich nicht. Das Ziel des Teufels ist die Auslöschung deines Geistes. Er will, dass du dein Heil verlierst und die Folge, wenn du aus diesem Verhalten nicht aussteigst, die Folge wird dein geistlicher Tod sein. Du wirst tatsächlich deine neue Geburt in Christus verlieren. Du wirst wieder sterben. Ganz ernsthaft, du wirst wieder sterben. Wenn du nicht vergibst, wirst du wieder sterben. 1. Johannes 2, Vers 9 bis 11 sagt, wer sagt, dass er im Licht sei, und Menschen, die auch so dann leben und kritisieren und im Rückzug sind und ihr eigenes Ding machen, die sagen natürlich weiter, ich bin im Licht, aber ich bin für mich allein im Licht. Wer da sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, seine Geschwister liebt, bleibt im Licht. Und in seinem Leben ist nichts Anstößiges, kein Ärgernis, kein Anlass zur Sünde. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis. Du kannst inmitten der Gemeinde sein, inmitten der Gemeinde leben, aber wenn du die Schotten dicht gemacht hast und gesagt hast, es kommt keiner mehr ran, ich mache, was ich will, dann lebst du inmitten der Gemeinde, wo andere im Licht leben, lebst du persönlich dann in Finsternis. Wer aber seinen Bruder, Schwester hasst, ist in der Finsternis und er wandelt auch, er geht umher in Finsternis und er weiß nicht, wohin er geht. Warum? Weil inzwischen auch eine Verblendung eingeschehen, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Dann können wir von unserem geistlichen, theologischen Wissen noch sagen, jawohl, ich wandle im Licht, ich bin noch im Licht. Halleluja, Geschwister, ich bin noch im Licht. Aber der aus dem Himmel schaut, der die Herzen prüft, der die Herzen sieht und der sieht, dass du dich deinen Brüdern und Schwestern entzogen hast und mit ihnen nichts zu tun haben willst, der sieht, dass deine Behauptung, im Licht zu sein, eine Lüge ist, denn dein Lebenswandel zeigt, dass du in der Finsternis bist. Hallo? Steht das in deiner Bibel hier auch? Wenn deine Beziehung zu deinen Brüdern und Schwestern gestört oder zerstört ist und du nichts aktiv unternimmst, um sie wiederherzustellen, dann hat der Teufel dich gefressen. Wenn du diese Isolation, dieses Abgetrennte für dich, ja, ich bin, wie ich bin, was auch immer, und ich brauche das, ich muss mir das auch nicht gefallen lassen, ich muss nicht mit den anderen leben, dann weißt du, dann bist du ein vom Teufel Gefressener. Dann hat der Teufel dich gefressen. Aber er soll dich aus seinem ekligen Maul rauslassen, richtig? Vielleicht sagst du, ich bin gar nicht mehr in seinem Maul, ich hocke schon im Magen unten. Er verdaut mich schon. Sag, Teufel, spuck mich aus, wenn das dich betrifft. Lass ihn raus aus meinem Leben. Der Feind will dir dein geistliches Leben durch gestörte, zerstörte Beziehungen stehlen und dich töten. Deshalb auch hierin, bewache deinen Glauben, bewahre das Gut, das Gott dir gegeben hat. Gott hat dir ein Gut, etwas Schönes, etwas Wunderbares gegeben, nämlich Gemeinschaft, Beziehung, Liebesgemeinschaft mit anderen Gläubigen zu leben. Das ist dein Teil geworden, als du Christ wurdest. Und wenn wir aus dem wieder weichen und in Finsternis begeben, dann sind wir Gefressene. Das Gute ist, dass wir umkehren können von diesen Dingen. Zum Schluss. Bewache, was dir anvertraut wurde, was dir geschenkt wurde. Offenbarung 3, Vers 3 sagt Jesus persönlich, denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es. Er sagt, du hast doch Gutes gehört. Und das ist die gute Nachricht meines Wortes. Das hast du empfangen und du hast es gehört. Jetzt musst du es bewahren. Lass es dir nicht stehlen. Der Teufel will es durch Umstände, Situationen, Menschen, wie auch immer, will er dir das stehlen. Kommt ihr mit mir? Ja. Und er sagt, und bewahre es und tue Buße. Er gibt gleich den Rat, solltest du da rausgefallen sein, rausgegangen sein aus diesem, dann tue Buße, metanoiate. Ändere deinen Sinn, komm da wieder. Herr, ich verlasse diesen Zustand der Isoliertheit und des mich Abkapselns, ich verlasse ihn. Offenbarung 3, Vers 11 sagt Jesus nochmal persönlich, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand dir deinen Siegeskranz nehme. Das heißt, man kann ihn uns rauben. Halte das fest. Und wir sehen in der Offenbarung Gemeinden, die sagen, oh, wir haben das noch alles. Wir haben noch alles, noch nichts verloren. Und Jesus sagt, du bist blind, taub, elend, jämmerlich, arm. Natürlich bist du beklaut. Natürlich bist du belogen. Natürlich bist du beraubt. Natürlich hast du keine Augensalbe mehr. Natürlich hast du kein Öl mehr. Nein, das hast du nicht mehr. Du behauptest es zwar, aber du hast es nicht mehr. Der aus dem Himmel schaut, der weiß es, der sieht es. Und letzter Vers, Hebräer 10, 35. Bei all den Bemühungen deines Feindes, und er wird sich darum bemühen, dich zu Fall zu bringen und dich aus den Gütern, die Gott dir gegeben hat, herauszulocken und herauszumanipulieren, herauszukatapultieren. Er wird dich locken und sagen, komm raus, komm, komm. Und es gibt viele, viele andere Bereiche, in denen er es tut. Immer passend für dich. So, er weiß, wo er dich locken kann, wo er dich dazu bringen kann, wirklich aus der Bewahrung des Herrn und seines Wortes herauszugehen. Und der Herr sagt auch nicht, Petrus sagt, dass diese Angriffe, die sind manches Mal wie Feuer. Da kann es einem schon heiß werden. Und dann denken wir, Mensch, wieso geht es mir nun gerade wieder so? Bin ich denn der einzig Schlimme hier auf dieser Welt, der im Reich Gottes lebt? Warum erwischt es mich? Petrus sagt, bilde dir nicht so viel ein. Das trifft alle Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt. Denen geht es allen genauso. Nur die einen stellen sich zum Wort und gehen mit dem Herrn durch. Die anderen gehen her und gehen ihre Wege und folgen nicht dem, was der Herr dir als Rat und mir gegeben hat. Und deshalb sagt der Herr, bei all dem, was kommt, was uns betrifft, was an uns herangeht, werft nun eure, Hebräer 10, 35, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Werft nun eure Zuversicht, das steht das Wort Paresia, eure Freiheit, eure Redefreiheit. Du hast diese Redefreiheit zu sagen, mein Gott ist mein Versorger, wenn alle Umstände dagegen sprechen. Diese Redefreiheit wurde dir von Gott gegeben. Hallo? Redefreiheit bedeutet das Wort Offenheit, alles zu sagen, was man denkt. Was denkst du? Du denkst doch eigentlich Der Herr ist mein Versorger und mein Arzt, richtig? Das denkst du ja eigentlich. Aber wir verhalten uns oft anders. Gott sagt, du hast diese Autorität und Freiheit zu sagen, ja, der Herr ist mein Arzt, gegen jeden Umstand. Ja, der Herr ist mein Versorger, gegen jeden Umstand. Ja, der Herr ist der Behüter meines Lebens. Der Herr ist der, der in mir angefangen hat, ein gutes Werk, und er wird es vollenden. Er wird es zu Ende bringen. Der Herr ist, der meinen Geist bewahrt. Der Herr ist es, der mir Zeugnis gibt in meinem Geist. Und ich werde eine Person sein, die dem Zeugnis seines Geistes folgt und der Stimme des Gewissens gehorcht und nicht sich und nicht seinen Geist auslöschen lässt. Werft eure Zuversicht, eure Offenheit, eure Freimütigkeit, euren Mut nicht weg. Das Wort Parisia heißt Zuversicht, Mut, Freimütigkeit, Offenheit, bedeutet auch Kühnheit. Und dann steht ja auch im Hebräerbrief, kommt mit Freimütigkeit, da steht auch wieder Parisia, kommt mit Kühnheit zum Thron der Gnade, zum Gnadenstuhl. Was sagt Römer Kapitel 3, glaube ich, ist es, Christus ist uns gemacht von Gott zum Gnadenstuhl. Er sagt, du musst dich nicht mehr verstecken, auch wenn du im Elend steckst, auch wenn du dich vielleicht selber in die Suppe hineingehauen hast, in die Soße hineingehauen hast, selbst wenn du selber dich da hineinmanövriert hast. Der Hebräerbriefschreiber sagt ganz klar, im Auftrag Gottes, er ruft es in die Gemeinde, komm mit Parisia, mit Kühnheit zum Thron der Gnade, wenn du Hilfe nötig hast. Hast du heute Abend Hilfe nötig? Dann komm zum Thron der Gnade. Der ist nicht verschlossen. Jesus ist da. Jesus sagt, ich will dein Arzt sein, dein Versorger sein, dein Helfer sein. Ich will der sein, der seine Liebe in dir aufrechterhält, dass du deine Brüder und Schwestern liebst, mit ihren Macken, mit ihren Tücken. Auch wenn du schon so vollkommen bist und keine Macken und Tücken mehr hast, hab Geduld mit denen, die sie noch haben. Würde mich mal so interessieren, wie viele gibt es hier, die sind ohne Macken und Tücken. Kannst dich ruhig outen. Also richtig, ohne Macken. Aha, ich sehe da, du versteckst deine Hand hinter deinem Mann da. Ach so, nee, du streichelst seinen Nacken. Ach so, okay. Also da ist gerade ein Mann, der hebt die Hand seiner Frau und sagt, sie ist makellos und vollkommen. Ich weiß von diesem Mann, er liebt das Hohelied. Und da steht dann auch meine Makellose, meine Schöne, meine Vollkommene. Naja, das hat er. Er hat also die richtige Salbe schon für seine Augen gekriegt, um seine Frau richtig zu sehen. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Belohnung wartet uns. Das Wort Belohnung hier ist auch Ausgleich. Wenn du einen Mangel hast, der Herr wird das ausgleichen. Er wird sich um das kümmern, was du brauchst. Lass mich die Überschrift nochmal sagen, du bist dein eigener Wächter. Du kannst niemals deinen Pastor oder sonst wen zur Verantwortung ziehen, dass der Teufel bei dir einbricht. Du bist dein eigener Wächter. Auch deine Hauszelle ist dafür nicht verantwortlich. Du bist dein eigener Wächter. Du musst wissen, du hast einen Feind, der dich zerstören will. Und er will deinen Glauben und dein gutes Gewissen zerstören. Er will dir das stehlen. Dieser Feind will dir deinen Glauben an deinen himmlischen Arzt stehlen. Du lässt dir das nicht nehmen. Der Herr ist mein Arzt. Er kümmert sich um uns. Er will dir deinen Glauben an den himmlischen Versorger stehlen. Das lassen wir nicht zu. Er will dir die Beziehung zu deinen anderen Geschwistern, zu deinen Brüdern und Schwestern, die will er dir stehlen. Weil er weiß, dann wirst du wieder ein Finsternisgänger. Und dann weiß er, dann erlischt dein Geist, dann zerstörst du dein Leben Gottes, dann hat er dich buchstäblich gefressen. Du musst dich entscheiden, sagen, ich will es nicht zulassen, dass der Feind meine Beziehung zwischen meinem Bruder und mir und meiner Schwester und mir stört, zerstört, das will ich nicht zulassen. Ich bin ein Mensch, der sich entscheidet, meinen Bruder und Schwester zu leben mit all seinen guten Qualitäten, aber auch mit all seinen Mängeln, die er manchmal aufweist. Weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Und ich kann meinen Bruder und Schwester so lieb haben, wie Christus ihn lieb hat. Auch er liebt mich mit all meinen Mängeln und Schwächen, aber auch mit meinen Vorzügen. Er liebt mich mit all dem. Und meine Brüder und Schwestern lieben mich ebenso. Und wir lassen uns darauf ein. Bewache, was dir anvertraut, was dir geschenkt ist. Ich weiß nicht, ob ich dir das so richtig vermitteln konnte. Das sind so diese, sind so die Hauptfelder auch in unserem täglichen Leben, wo er es rein einbrechen will, stehlen will, dass das nicht geht, dass das nicht funktioniert. Stell dich zum Wort. Habt ihr das verstanden? Ist mir das gelungen, dir das klar zu machen? So, dass du, aber jetzt musst du dich zu der Wahrheit stellen. Egal wie die Umstände sind, egal wie äußere Umstände, Symptome und so sind, ich stelle mich zu der Wahrheit. Ich meine nicht als Wahrheitsfanatiker, sondern ich lebe in einer vertrauten Beziehung zu meinem himmlischen Vater, zu meinem Herrn Jesus Christus, der mein Arzt, mein Versorger, mein Helfer, alles ist, was ich brauche. Er hat versprochen, mich nie zu verlassen, nie von mir zu weichen und sich immer um mich zu kümmern und mich zu versorgen. Er ist ein guter Vater und er ist ein guter Arzt und er ist ein guter Versorger. Und darauf können wir bauen und uns stützen. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Und dass ihr diese Dinge angeht. Ja, ein Beispiel fällt mir noch ein. Wisst ihr, wie so Attacken aussehen? Der Michael, vor ein paar Wochen schickte der Michael mir eine E-Mail. Der Michael sagte, Herbert, irgendwie hätte ich große Freudigkeit, für die Kranken zu beten, weil Gott möchte, dass die Kranken gesund werden. Hat der Michael da recht? Hat er recht. Okay, habe ich gedacht, ja, gefällt mir, habe ich gedacht. Gute Entscheidung, guter Impuls, wie auch immer. So, ich weiß, ich glaube, es war dann schon im nächsten Gottesdienst und ich dachte gar nicht an die E-Mail, ich dachte auch gar nicht groß an das, was er, dass jetzt Heilung im Gottesdienst sei. Und dann kam jemand im Gottesdienst auf mich zu und sagt, Herbert, ich habe von Gott, er möchte heute heilen. Okay, erinnert euch, dann habe ich den Aufruf gemacht, das ist ein paar Wochen her, sag ich, wer krank ist, wer Gebet wünscht, der Herr ist hier, lass uns für die Kranken beten. Und dann kamen mehrere, die krank waren oder irgendwie eine Krankheit hatten, welche Art auch immer. Sie kamen hier nach vorne, um für sich beten zu lassen. Und manche haben gute Resultate dann erlebt. Und ja, ich merke, wie der Herr Heilung in meinen Körper gebracht hat. Das Interessante ist, ich weiß nicht, ob ihr es beobachtet habt, ich hatte es den Mitarbeitern am Donnerstag gesagt, das Interessante war, ein paar Tage später war eine ganze Menge der Leute aus der Gemeinde urplötzlich krank. Die lagen teilweise 14 Tage, Fieber, schlecht gehen. Das sind die Pfeile, die Attacken. Weißt du, was der Teufel gemeint hat? Der hat gemeint, so nicht. Ich werde euch das schon austreiben, mit den Kranken zu beten. So geht das nicht. Und da hat er attackiert. Vielleicht haben wir uns selber nicht genug bewahrt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall waren ein ganz Teil waren krank geworden, auch darüber hinaus. Natürlich waren auch in der Stadt und überall im Land waren Leute krank. Betraf jetzt nicht nur die Leute hier, aber war doch interessant. Gerade gehen wir in Bezug auf Heilung und dann passiert das. Und weißt du, ich habe gesagt zum Mitarbeiter, was machen wir jetzt? Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Ja, der Herr ist unser Arzt und jetzt erst recht werden wir für die Kranken beten. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Das muss deine Haltung sein. Du hast dir etwas im Glauben angeeignet und auf einmal kriegst du volle Breitseite eine hingefeuert. Dann sagst du, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Sag deinem Nachbarn, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Amen.